Dieser Podcast wird Ihnen von der österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Mein Name ist Silvana Strieder und in dieser 10. Podcast-Folge von ÖAZ im Ohr tauchen wir in die Welt der Drogenanalytik ein. Als Experten haben wir Herrn Universitätsprofessor Dr. Martin Schmidt eingeladen. Er hat neben seiner Tätigkeit an der Universität Graz eine sehr spezielle Leidenschaft entwickelt, nämlich die Analyse von illegalen Drogen. Im Gespräch mit meiner lieben Kollegin Frau Dr. Irene Senn erklärt er, wie Drug-Checking funktioniert, warum es für die Schadensminimierung so wichtig ist und welche Substanzen aktuell auf dem Schwarzmarkt kursieren.
Willkommen zu einer neuen Folge von ÖAZ im Ohr. Mein Name ist Irene Senn und wir beschäftigen uns heute mit pharmakologisch wirksamen Substanzen der besonderen Art, nämlich mit illegalen Drogen und Rauschmitteln. Dazu begrüße ich heute bei mir im Studio Herrn Professor Martin Schmidt. Herzlich willkommen.
Dankeschön, auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Jene von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die in Graz Pharmazie studiert haben, kennen Herrn Professor Schmidt vermutlich aus diversen Kursen zur Arzneimittel- und Arzneistoffanalytik. Aber sein Tätigkeitsfeld beschränkt sich längst nicht auf die Universität, weil er weiß es wie kein anderer, Praxis und Forschung miteinander zu verbinden. Vielleicht können Sie uns zum Einstieg kurz ein bisschen erzählen, was Sie außerhalb der Universität machen.
Danke, das mache ich gerne. Ich bin nicht nur an der Universität als Universitätsdozent für Pharmaanalytik zuständig, sondern habe mir ein zweites Standbein aufgebaut, das ich nie vor einigen Jahren noch für möglich gehalten hätte. Es geht darum, polizeiliche Aufgriffe von Drogen zu untersuchen und dann dem Gericht ein Gutachten zu erstatten, welche Drogen das waren und in welchem Reinheitsgehalt. Darüber hinaus läuft in Graz seit gut 2,5 Jahren ein Projekt, in dem Leute, die Suchtmittel einnehmen, sich jeden Montag am Abend einfinden können im Caritas Kontaktladen und dort 10 Milligramm ungefähr einer Probe abgeben können. Und das wird dann kostenfrei für diejenigen bei uns analysiert.
Das heißt, Sie sprechen da von dem Drug-Checking-Angebot TripDocs in Graz. Das haben Sie als wissenschaftlicher Leiter mit aufgebaut.
Genau, so ist es. Dieses TripDocs, wie das bei uns in Graz heißt, gibt es ja schon mehrmals in Österreich. Wir wissen, dass CheckIt schon lange in Wien installiert ist, dass es dann inzwischen auch in Innsbruck die Möglichkeit der Untersuchung gibt. Und daher hat man es für notwendig befunden, auch in einer anderen Ecke von Österreich sozusagen, nämlich in Südösterreich, so etwas zu installieren.
Das heißt, Interessierte können dort vollkommen legal ihre illegalen Drogen testen lassen.
Genau, das ist so ausjudiziert worden, angelehnt natürlich dem Erfolg, dass es in Wien auch schon so gelaufen ist. Und in Innsbruck hat man das jetzt in Graz sehr ähnlich aufgesetzt. Und da können jede Woche praktisch Interessierte vorbeikommen mit dem großen Benefit, dass sie dann wissen, was in ihrer Probe überhaupt enthalten ist. Weil sie wissen, oder wir alle wissen, es gibt keine Qualitätssicherung und das kann gefährlich werden.
Wie analysieren Sie diese Proben? Qualitativ, quantitativ, beides?
Beides. Zunächst einmal wird eine Probenlösung hergestellt und diese dann in einem Zwei-Stufen-Verfahren analysiert. Einerseits zunächst einmal mit einer Technik, die nennt sich Gaschromatographie, gekoppelt mit massenselektiver Detektion. Dann weiß man einmal, was zweifelsfrei da drinnen überhaupt vorhanden ist. Und dann gibt es noch eine quantitative Vollanalyse. Das heißt, man wird wirklich informiert, wie viel Prozent von welchem Bestandteil befinden sich in der Probe. Das kann nämlich sehr wichtig sein.
TripDocs gibt es bereits seit 2022. In Graz, wie hat sich das Angebot seither entwickelt?
Wir waren selber wahnsinnig erstaunt, wie gut sich das angelassen hat. Eigentlich wären viel weniger Tests pro Jahr avisiert gewesen, Aber durch den glücklichen Umstand, und das war sicher kein Zufall, dass die Konsumentinnen und Konsumenten zur Caritas-Anlaufstelle haben kommen dürfen, ihre Probe dort abzugeben, hat sich sofort ein richtiger Run darauf entwickelt. Ich glaube, das war deshalb so wichtig, weil eben die Menschen, die damit zu tun haben, jetzt nicht irgendwo in Graz hingeschickt worden sind, wo sie sich gar nicht auskennen, um das herzubringen, sondern eben in eine ihnen schon wohlbekannte Einrichtung. Und das hat sicherlich sehr dazu beigetragen, dass so schnell das gut angenommen worden ist.
Durch die Analyse haben Sie natürlich auch einen sehr guten Überblick, was da alles gebracht wird und wie sich der Drogenmarkt weiterentwickelt. Was gibt es da Neues zu beobachten?
Ich darf zunächst noch bemerken, dass wir inzwischen, also im Kalenderjahr 2024, bereits über 1000 Proben von Konsumentinnen und Konsumenten einer solchen Analyse unterzogen haben. Da können wir natürlich richtig schön uns anschauen, was es für Trends gibt. Und das ist von Stoff zu Stoff wahnsinnig verschieden. Ich kann also berichten, dass das Heroin ziemlich gleich geblieben ist in seinem Reinheitsgehalt, manchmal etwas höher. Das scheinen dann Internetkäufe im Darknet gewesen zu sein, möglicherweise. Von Kokain weiß ich zu berichten, aber das steht überall auch schon in den Zeitungen geschrieben, dass der Reinheitsgehalt wahnsinnig gestiegen ist. Wir haben so viel unverschnittenes Kokain, also sprich Reinheitsgehalte von über 90% wie überhaupt noch nie im Umlauf. Und das schlägt sich natürlich auch auf den Gesundheitszustand nieder, weil eben die Konsumentinnen und Konsumenten, die das sonst nicht wissen, da völlig überdosieren. Weiters weiß ich zu berichten, dass von MDMA, also Ecstasy-Tabletten, der Reinheitsgehalt bis auf wenige Ausreißer ziemlich gleich geblieben ist. Da sage ich schon seit 12 Jahren immer so zwischen 25% und 55%. Manchmal gibt es Ausreißer. Das hatte leider auch in Graz schon in den letzten Jahren 2 bis 3 Fälle, dass Leute dadurch verstorben sind zur Folge, weil sie MDMA auch dann doch irgendwie überdosiert haben. Neben den MDMA-Tabletten gibt es auch MDMA-Kristalle. Die sind meistens auch über 90% sauber. Amphetamin, im Volksmund auch Speed genannt, ist zu allen erdenklichen Konzentrationen, und da sage ich jetzt bewusst, 1 bis 90% zu haben. Das ist auch wieder gefährlich, weil da weiß man ja überhaupt nicht, was man bekommt, weil es da vom Reinheitsgehalt so unterschiedlich ist.
Das heißt, man kann aber sagen, es ist grundsätzlich nicht ein hoher Reinheitsgehalt wünschenswert, weil das dann eher zu Überdosierungen führt.
Ja, vor allem, wenn man es nicht weiß, natürlich, und es gewohnt ist, dass der Reinheitsgehalt ein geringerer ist und dann dosiert wie sonst, denke ich doch, dass man sich da in lebensgefährliche Situationen begeben kann.
Und es gibt quasi einen üblichen Reinheitsgehalt für jede Droge?
Den gibt es schon, aber wie ich gerade dargelegt habe, der ändert sich dann doch von Jahr zu Jahr.
Es gibt zum Teil auch Schnelltests für zu Hause für die Konsumenten. Wie sind die im Vergleich zu der Analytik, die Sie durchführen, einzuordnen? Ich denke an Fentanyl-Schnelltests, die beispielsweise in Drogenkonsumationsräumen durchgeführt werden können.
Ja gut, Sie bringen mich zu einem guten Thema, Fentanyl. Das steht sozusagen bei uns vor der Haustüre. Es ist allseits bekannt, dass angeblich der Taliban im Hauptexportland Afghanistan die Heroingewinnung und somit den Anbau von Rohopium untersagt hat. Es wird uns irgendwann einmal das Rohopium, aus dem ja Heroin durch Acetylierung gewonnen wird, wird uns ausgehen. Doch nicht so schnell wie zuerst angenommen, weil es gibt noch immer Heroin im Umlauf. Es scheint also da noch Bunker zu geben, aber über kurz oder lang, und das sieht man vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, wird es auch wohl in Europa dazu kommen, dass es einen Heroinmangel, nennen wir es einmal so, gibt. Und dann muss da etwas anderes her, weil man kann ja keinen kalten Entzug für alle machen. Und da ist leider an erster Stelle offensichtlich das Fentanyl ins Visier geraten. In Amerika wird es schon voll synthetisch, billig von Mexikanern aus chinesischen Vorläuferstoffen produziert. Und wir werden sehen, wie sich das jetzt in Mitteleuropa anlässt. Ich habe bereits einen Fall zu untersuchen gehabt, wo es leider in Kärnten Ende letzten Jahres einen Todesfall gegeben hat. Das war eine Probe, braun, wie üblich, Heroin es ist. Auch die üblichen Verschnittstoffe, Koffein und Paracetamol. Einzig und allein war der Unterschied, dass leider Heroin vollständig durch Fentanyl ersetzt gewesen ist. Und das hat halt derjenige leider nicht überlebt. Und jetzt komme ich noch zu Ihrer eigentlichen Frage. Fentanyl-Teststreifen sind meines Erachtens leider nicht wirklich besonders verlässlich. Ich habe mir das schon selber angeschaut. Die reagieren auch falsch positiv auf irgendwelche Bufferlösungen und es ist nicht ganz leicht, vor allem sage ich jetzt einmal, wenn man daheim sitzt und nicht vom Fach ist, dass man die wirklich richtig anwendet. Und das ist ein weiteres Problem in der Fentanyl-Problematik, weil das dann halt zusätzlichen Stress erzeugt.
Was macht das Fentanyl so gefährlich?
In der Morphinskala, die wir alle kennen, wissen wir, dass Heroin ungefähr doppelt so stark wie Morphin ist. Bei Fentanyl schätzt man in etwa 60 bis 70 Mal so stark. Und dann kann ich mir ausrechnen, dass ich eine Heroinprobe ungefähr die 10% als Annahme an Heroin als Reinheitsgehalt besitzt, dass wir da nur mehr 0,2-0,3% eigentlich Fentanyl austauschen müssen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Also Überdosierungen werden vermutlich leider sehr häufig in Zukunft vorkommen.
Und es findet sich ausschließlich zum Strecken von Heroin in der Probe oder wird das auch bewusst konsumiert, also nachgefragt von Konsumentenseite?
Das ist wieder ein anderer Pfad. Sie wissen sicher, dass ja es schon seit Jahrzehnten die Gepflogenheit, wenn ich so sagen darf, gibt, dass Fentanylpflasterabfälle gesammelt werden, aus dem Krankenhausmüll noch einmal ausgekocht werden und dass man da also versucht, noch mal einen Fentanyl-Hype zu bekommen. Aber eben, das ist reines Fentanyl, ganz anders dosiert und aus Pflastern auszukochen. Und das hat jetzt mit dem Fentanyl-Substitut aus dem Heroin nichts zu tun.
Das heißt, in Europa steht das Ganze vor der Tür und es ist zu erwarten, dass wir irgendwann auch von dieser Fentanyl-Krise betroffen sein werden.
Genauso sehe ich das und ich habe mir da auch schon Sendungen in Mitteleuropa angesehen. Also die Deutschen warten darauf, die Schweizer auch. Und das bringt mich eben zu der gesicherten Annahme, dass es bei uns auch nicht mehr lange dauern wird, dass das zu einem echten Problem heranwachsen könnte.
Gibt es da Strategien, präventive Maßnahmen?
Das ist insofern schwierig. Als einziges kann ich da nur nennen, Drug Testing. Also ganz wichtig, vor allem jetzt bei Heroinproben, also bei anderen Kokain, Speed, Crystal, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was da ein Fentanylzusatz da zu suchen hätte. Aber ich bin jetzt schon dabei, jegliche Heroinprobe, egal jetzt ob von Trip Talks oder aus polizeilichen Aufgriffen, mir zusätzlich anzuschauen auf einen eventuellen Fentanylgehalt. Aber ich habe nur einmal eben da einen Treffer erzielt.
Laut dem aktuellen Bericht zur Drogensituation in Österreich ist Cannabis nach wie vor die am häufigsten konsumierte Droge in Österreich. Das zeigen auch Abwasseranalysen. Hier gibt es auch einen sehr besorgniserregenden Trend, nämlich auch hier synthetische Cannabinoide, also vergleichbar mit dem Fentanyl beim Heroin. Wie spiegelt sich das in Ihren Analysen wider?
Da gibt es mehrere Wellen. Die erste Welle, die ich nennen darf, fand ungefähr ab dem Jahr 2017 statt. wo man begonnen hat und meiner Meinung nach wirklich nur um Verwirrung zu stiften, das Cannabidiol als Hanf zu züchten und ganz groß herauszubringen. Wir wissen inzwischen, dass Cannabidiol eventuell die Potenz hätte, ein Arzneistoff zu werden, ist es aber noch nicht. Da sind offensichtlich die Untersuchungen dazu noch nicht abgeschlossen, aber auf jeden Fall psychotrop nicht wirksam ist. Dann hat man offensichtlich nach einem anderen Stoff gesucht, weil das Cannabidiol möglicherweise eine Enttäuschung war. Und so ist man im Jahr 2022, im Herbst habe ich die erste Probe übermittelt bekommen, zu einem seltsamen neuen Stoff gekommen, nämlich zu einem Tetrahydrocannabinol, das wir ja alle kennen, dem mit Wasserstoffgas die letzte Doppelbindung aufgeknackt worden ist und somit erhält man zwei Wasserstoffatome mehr, also das Hexahydrocannabinol, abgekürzt HHC. Das hat vorher quasi niemanden interessiert. Es stand in keiner Verordnung und war mindestens so potent wie THC. Und da hatten wir wirklich ein Problem, nicht nur in Österreich. Hatte damals selber zwei schulpflichtige Kinder in der Oberstufe und die haben mir also erzählt, dass das die Sache war. Und ich habe mich dann selber, soweit darf ich mich hier und jetzt outen, sehr dazu beigetragen, dass das doch möglichst bald bitte reguliert gehörte. Und ich würde sagen, 6 Monate nach dem ersten Aufkommen hat es dann ein Verbot, nämlich über das neue psychoaktive Substanzengesetz gegeben. Seitdem ist es eigentlich Geschichte. In Österreich glücklicherweise kommt das kaum mehr vor. Dann haben wir noch weiter gesucht. Die letzten Erkenntnisse, die ich berichten kann, sind jetzt, dass man das arme Molekül Tetrahydrocannabinol weiter drangsaliert, irgendwo eine Kette verlängert oder verkürzt und mit einem Wort versucht, wie man das ja immer so macht, mit kleinen Veränderungen am Molekül möglichst die gleiche Wirkung beizubehalten und möglichst dann auch zu schauen, dass es selbstverständlich noch nicht unter eine Verordnung fällt. Und da gibt es jetzt auch wieder ganz neue synthetische oder halbsynthetische Phytocannabinoide, sage ich extra dazu, Sie werden gleich hören, warum, die da eben auf den Markt kommen. Parallel dazu, das muss ich leider unbedingt noch ausführen, gibt es Stoffe, die am CB1 und CB2-Rezeptor angreifen, die überhaupt nichts mit der üblichen Cannabinoidstruktur zu tun haben. Das sind sogenannte Cannabinomimetika oder synthetische Cannabinoide, nennt man die auch. Die können also eine völlig andere Struktur haben und sind eigentlich nur dazu da, um eben Cannabis zu imitieren, sind teilweise schon verboten, aber auch da ist es so, dass man mit dem Verbieten eigentlich nicht nachkommt, dass es immer wieder neue Stoffe gibt und dass die hochpotent sind. Da darf ich nur eines ganz kurz aus dem Nähkästchen berichten. In den österreichischen Gefängnissen haben wir da wahnsinnige Probleme, weil diese Räucherware, wie man die auch nennt, in so einer geringen Substanzmenge weitergegeben werden kann, auf Papierschnipseln beispielsweise, das kann man nicht sehen, das kann man nicht kontrollieren und das ist ganz schwer, dem Einhalt zu gebieten.
Das heißt, die werden in Pulverform konsumiert oder die werden aufgesprüht auf das Cannabiskraut?
Die werden aufgesprüht, aber nicht auf Cannabiskraut, sonst hätte ich ja den doppelten Effekt, weil denn der Wirkstoff ist ja schon in der Lösung und ich kann diese Lösung auf irgendwelche billigen Trägermaterialien aufsprühen, seien das jetzt Salbei-Teesorten, sei das irgendein CBD-Kraut, das ja eh nicht wirkt oder ähnliches. Oder eben wirklich auf Papierschnipsel, die werden gehandelt in den Gefängnissen oder auf Kleidungsstücken, die dann ins Gefängnis hineinkommen per Post und das ist wirklich ein Problem.
Kann man das als Konsument erkennen, ob es sich um Cannabiskraut handelt oder um modifiziertes Kraut, das besprüht wurde mit einem synthetischen Cannabinoid?
Nein, ich würde mich auch niemals vor Gericht unter Eid getrauen, auszusagen, das ist jetzt sicher ein THC-Kraut und das ist jetzt sicher ein CBD-Kraut. Ich habe schon so viele Hunderte, vielleicht sogar Tausende Cannabisproben gesehen auf meinem Untersuchungstisch, dass ich Ihnen ganz unverblümt sagen kann, weder durch den Geruch noch optisch ist es möglich, rein eindeutig zu sagen, das ist etwas Verbotenes oder nicht.
Es gibt scheinbar auch den Trend, diese synthetischen Cannabinoide in Liquids zu rauchen. Das Baller-Liquid zum Beispiel habe ich im Zuge meiner Recherche gefunden. Ist das bei uns auch ein Thema?
Ja, das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, die einfachste Methode, ein High zu bekommen, ohne dass jemand, der neben Ihnen steht, überhaupt etwas davon riecht oder mitbekommt, weil eben diese Liquids, wie die heißen, die kann man also dampfen, vapen, die kann man einfach dem Gerät zuführen, erhitzen und man hat dann wahrscheinlich einen ganz schlimmen, möglicherweise sogar überdosierten Cannabis-Rausch und man riecht es aber nicht.
Kann aber auch gefährlich werden.
Ja, selbstverständlich. Von diesen synthetischen Cannabinoiden kann ich noch berichten, dass es schon im Jahr 2016, wie die damals so richtig angefangen haben, in Europa Einzug zu halten, da hat es zum Beispiel in Polen ein riesiges Problem gegeben mit diesen Substanzen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, aber so ähnlich wie Mohatsch, heißt so ähnlich wie der Kraftprotz auf Deutsch, haben die das dort genannt. Es hat jemand einen Krampfanfall nach dem Genuss solcher Mittel bekommen, ist auf der Straße zusammengebrochen, der Rettungswagen wurde gerufen und die Rettungsleute bei Empfang sind gleich einmal verprügelt worden, weil diese Leute, die das konsumiert haben, einfach völlig außer Sinnen waren.
Wahnsinn, ja. Sie haben es beim Cannabis schon angesprochen, beim HHC, dass das damals noch in keiner Verordnung vorgekommen ist. Das ist ja auch ein großes Thema und führt uns auch zum nächsten Themenbereich, quasi zu den neuen psychoaktiven Substanzen oder Designerdrogen, wie man sie auch nennt. Da ist es ja auch das Thema, dass quasi immer einen Schritt voraus sind der Gesetzgebung. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, das war tatsächlich im Jahr 2009, 10 noch ganz schlimm. Da bin ich eigentlich zu den Untersuchungen gekommen. Durch einen glücklichen Zufall, würde ich jetzt sagen, weil ich war ja eigentlich ein Universitätsdozent, der unterrichtet hat. Und wenn ich das kurz erzählen darf, es ist wie eine kleine Episode. Ich habe damals versucht, meine Vorlesung etwas aufzupoppen. Und nachdem ich auch über Suchtmittelanalytik referieren darf, habe ich mir gedacht, du kennst zwar niemanden bei der Polizei, aber meld dich einfach, lade dich dort ein und versuche etwas herauszubekommen, was also in Graz im Stadtpark so abläuft, was man halt den Studierenden erzählen darf, weil die werden ja später auch mit Substitol-Patientinnen und Patienten zu tun haben und das hätte ich also gerade als probat erachtet. War dann auch so und ich habe dann im Zuge dieses Besuchs, der quasi mein Leben verändert hat, im März 2010 den Kontakt geknüpft zu einem sehr netten Chefinspektor, der mich angefleht quasi hat, ob ich nicht ihm seltsame Proben von ganz neuen psychoaktiven Substanzen analysieren kann. Diesem Auftrag bin ich dann gerne nachgekommen. Das war damals das Mephedron, überhaupt noch nicht verboten. Das hat es auch in Graz in einem Laden in Bahnhofsnähe zu kaufen gegeben am Wochenende. Die Leute sind dort Schlange gestanden fürs Wochenende. Und da habe ich also begonnen, diese besonders die neuen psychoaktiven Substanzen zu untersuchen. Nur mein Problem war, also ohne Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion hätte ich überhaupt keine Chance gehabt, weil diese Stoffe waren ja noch alle unbekannt. Die waren überhaupt in keiner Datenbank erfasst und ich musste da also selber mühevoll die Bruchstücke der Moleküle mir quasi wie ein Puzzle zusammenfinden, um dann letztendlich zu sagen, gut, das scheint diese neue Substanz zu sein. Und dann ist es also so weitergegangen und dadurch bin ich eigentlich erst zu den polizeilichen Proben, vornehmlich aus Steiermark und Kärnten und auch aus dem Burgenland gekommen. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie das rechtlich aussieht, also das Mephedron war ein Köpfler. Das war derartig untragbar schon im Jahr 2010, dass man das quasi über Nacht im August des Jahres 2010 in die Suchtgiftverordnung aufnehmen musste. Aber, wie man sich vorstellen kann, durch Veränderung von Seitenketten, Einführung von irgendwelchen anderen, hat das Mephedron inzwischen ungefähr 120 Ableger nachbekommen. Und man musste ja auch die irgendwie regeln. Und da kam dann 2012 das neue psychoaktive Substanzengesetz in Österreich heraus, das sinnigerweise nicht nur taxativ aufgelistete Stoffe, sondern eben auch jegliche Abkömmlinge einer gewissen Substanzklasse implementiert. Und da hat man dann natürlich die Katinone als solche hineingenommen. Und heute ist es so, wenn ein neues Katinon das Licht der Welt erblickt am Reißbrett als Designerdroge, dann ist das automatisch bei uns zumindest in Österreich schon im neuen psychoaktiven Substanzengesetz verankert.
Das heißt, es war ein großer Fortschritt eigentlich von Seiten der Gesetzgebung.
Ja, und nicht nur das, sondern auch eben die Räucherware, da ist man ähnlich verfahren. Auch bei Phenethylaminen, es sind sehr viele neue Phenethylamine gekommen. Auch da kann man sagen, dass da sehr viele inzwischen schon sofort quasi aufgenommen worden sind ins MPSG.
Das heißt, man kann sagen, die Gefahr ist gebannt oder ist es immer noch so, dass die Gesetzgebung einen Schritt hinten nach ist?
Naja, sie ist leicht noch, würde ich jetzt einmal sagen. Ich erlaube mir zu sagen, dass der Abstand kürzer geworden ist. Aber es ist schon noch einiges zu tun. Also zum Beispiel Benzodiazepine, wenn die nicht bekannt sind, im Arzneibuch stehen und somit in der Psychotropenverordnung gelistet sind, sind die noch völlig frei leider zu haben. Auch wieder nicht unbedingt im Darknet. Und da sehe ich also Nachschärfungsbedarf, weil was die wenigsten Leute wissen, es hat sich da auch eine Parallelkultur aufgebaut. Dem Amantiazepam reißt man einfach eine Seitenkette weg oder baut eine dazu und schwupps, nur als Beispiel, ist da wieder eine neue Substanz entstanden. Keiner weiß über Langzeitwirkungen. Und eine Zahl habe ich ja noch nicht genannt. In den letzten 12, 13 Jahren sind 1000 neue psychoaktive Substanzen der Europäischen Drogenaufsichtsbehörde gemeldet worden. Und vielleicht über 5 von diesen 1000 Substanzen gibt es inzwischen schon erste klinische Studien. Aber sonst hat man ja überhaupt keine Ahnung, worauf man sich da einlässt.
Ja, eigentlich ein Wahnsinn, dass man bereit ist, sowas einzunehmen.
Ja, aber ich muss schon dazu sagen, meine Bestimmung habe ich ja darin gesehen, als ich mit den Untersuchungen im Jahr 2010 angefangen habe, so viel Stoffe wie möglich in meine Datenbank einzupflegen, um dann da vielleicht einen Schritt voraus zu sein und dann bei Erkennung behilflich zu sein. Und ich dachte damals, im Jahr 2020 wird niemand mehr so ungeschickt, nenne ich es jetzt einmal vorsichtig, sein und verbotene Drogen nehmen, wenn es doch für jede, und es gibt tatsächlich für jede verbotene Droge mindestens ein Substitut, das meistens noch erlaubt ist. Und das werde ich dann um Gottes Willen doch so machen. Heute wissen wir, dass die klassischen Drogen sehr wohl geblieben sind und eigentlich die Einnahme von diesen neuen psychoaktiven Substanzen eher ein kleineres Feld darstellt von sogenannten Konsumentinnen und Konsumenten, die halt gern was Neues ausprobieren, die das dann im Internet posten, die damit eine Freude haben. Aber das hat jetzt nichts mit den Leuten, die so regelmäßig Kokain, Heroin oder sonst etwas nehmen, zu tun.
Sie haben es gerade erwähnt, es ist auch aus analytischer Sicht eine große Herausforderung, weil diese Substanzen noch in keiner Datenbank vorkommen oder vorgekommen sind. Was sind so Ihre Herausforderungen, dass Sie da immer mit Schritt halten mit den neuen Entwicklungen?
Ich habe es zu meinem Hobby gemacht, darf ich hier jetzt bekannt geben, dass ich diese Substanzen einfach sammle und möglichst sobald sie erhältlich sind über das Internet, lange noch bevor sie im zertifizierten Chemikalienfachhandel zu kaufen sind, dass ich mir die möglichst bestelle. Sie können sich vorstellen, dass es auch sehr viele Fehlkäufe gegeben hat. Ich habe plötzlich unerlaubte Dinge geschickt bekommen. Ich habe gar nichts geschickt bekommen. Es wurde nur das Geld abgezogen. Und aber trotzdem habe ich es geschafft, glaube ich, mir aus einigen hundert Samples mir eine ganz ansehnliche Bibliothek zu schaffen und eben da meine Substanzenbibliothek im Computer damit zu speisen, damit ich eben darauf wieder gefasst bin, wenn neue Substanzen einmal über Triptox oder auch über polizeiliche Aufgriffe auf meinem Untersuchungstisch landen.
Wie funktioniert die Analyse bei Drogenfunden? Werden die in ein Analyselabor geschickt oder funktioniert das mittlerweile auch mit portablen Geräten?
Also das sicherste und das nachvollziehbarste und das gerichtsfeste ist auf jeden Fall, wenn das in ein Untersuchungslabor kommt und eben mit gerichtsfesten Untersuchungsmethoden, die ich genannt habe, aufgeklärt wird. Das ist nicht immer möglich. Stellen Sie sich bitte vor, ein Polizist sieht beim Vorbeifahren irgendwo eine Cannabisplantage am Land und der kann, was macht er? Also da ist es schon so, dass es schon portable Geräte gibt am Markt, wo man sich da eine Probe quasi runterzwicken kann und schon vor Ort mit einem Gerät ungefähr über nahes Infrarot funktioniert es nebenbei bemerkt meistens, eben einen Überblick bekommt, was das sein kann. Ebenso, wenn der Zoll oder auch die Polizei, Kriminalpolizei, irgendwo seltsame weiße Ziegel aufgreift, die halt ausschauen wie originale Kokainziegel, aber es könnte auch Staubzucker gepresst sein und da kann man auch mit so einem portablen Gerät hinleuchten und bekommt dann eine Auskunft, ja, das ist Kokain und in etwa wie viel Prozent. Aber das ist mit einem sehr großen Fehlerbalken noch behaftet, weil Sie dürfen nicht vergessen, das ist eine Momentaufnahme, da wird chromatografisch nichts getrennt, sondern da wird einfach auf alles geleuchtet und deshalb ist halt da die Aussage nur beschränkt.
Das heißt, es wird als Voranalyse eingesetzt und dann aber trotzdem ins Drogenlabor geschickt.
Genau so ist es, weil das dürfte gar nicht sein, dass nur aufgrund eines solchen Infrarot-Tests oder auch, wenn Sie wollen, einen Streifchentests jemand verurteilt wird. Also das kann nicht sein.
Was war so Ihr überraschendster Fund oder Entdeckung im Laufe Ihrer Karriere?
Ja, wenn ich mich jetzt an die letzten Jahre erinnere, ist da etwas, was auch im Drogenmilieu in ganz Österreich inzwischen Sache ist, aufgetreten, und zwar ein sogenanntes Pink Cocaine. Eine ganz seltsame, ganz stark rosa gefärbte Substanz wird so gehandelt, habe ich auch über Triptox schon gesehen. Allerdings die chemische Zusammensetzung ist sehr merkwürdig. Es ist nämlich alles nur kein Kokain. Es verdient den Namen nicht. Es ist meistens eine Mischung aus MDMA, also Ecstasy-artig, aber auch Ketamin dabei. Ketamin ist übrigens auch etwas, was den Drogenmarkt in den nächsten Jahren wahrscheinlich stärker beflügeln wird. Möglicherweise ein Phenethylamin namens 2CB ist da auch noch dabei. Das wirkt aphrodisierend. Und dann noch eine Prise Koffein. Also eine ganz seltsame Zusammensetzung, die mit Kokain, wie gesagt, nichts zu tun hat.
Und taucht immer wieder auf am Markt.
Taucht immer wieder auf. Hatten wir auch diese Woche jetzt wieder in Graz bei Triptox eine Abgabe. Erstmals übrigens als Tablette. Da habe ich noch nie gesehen. Das ist jetzt auch wieder was ganz was Neues. Und Sie sehen, also das hält mich in Schuss und in Schwung, immer neue Sachen hier zu sehen und darauf entsprechend reagieren zu können.
Ja, sehr spannendes Tätigkeitsfeld. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Professor Schmidt. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich heute Zeit für unser Gespräch genommen haben und danke für die interessanten Einblicke.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön.
Das war die 10. Podcast-Folge von ÖAZ im Ohr mit spannenden Einblicken in die Welt der Drogenanalytik und aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich. Unser Gast war heute Herr Universitätsprofessor Dr. Martin Schmidt von der Universität Graz. Das Gespräch führte Frau Dr. Irene Senn. In der aktuellen ÖAZ erwartet Sie dieses Mal ein Update zu den laufenden Wirtschaftsverhandlungen mit dem Dachverband. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen gewagt und mit zwei wichtigen Akteuren gesprochen, die direkt am Verhandlungstisch sitzen. nämlich mit Magister Raimund Podroschko, Präsident des VAAÖ, und Magister Thomas Feitschecker, Präsident des Österreichischen Apothekerverbands. Erfahren Sie, welche Forderungen verhandelt werden und in welchen Bereichen besonders dringend eine Nachbesserung erforderlich ist. Viele beratungsrelevante Informationen für einen gelungenen Start in die warme Jahreszeit finden Sie in der ÖAZ Tara Fit in den Frühling. Unter anderem mit einem spannenden Beitrag zur Vitamin-D-Supplementierung. Erhalten Sie Antworten auf Fragen wie: Welche Dosierung ist die richtige? Täglich oder wöchentlich einnehmen? Als Tropfen oder als Kapseln? Und kann man Vitamin D auch überdosieren? Noch ein Hinweis in eigener Sache: Alle Inhalte der ÖAZ können Sie wie gewohnt auch online lesen auf www.oeaz.at. Zudem stehen Ihnen ausgewählte Beiträge jetzt auch als praktische Audioversionen zur Verfügung, dank unserer neuen Text-to-Speech-Funktion. So können Sie unsere Inhalte auch unterwegs ganz bequem anhören. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran: Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.